Ja, hallo und herzlich willkommen bei Wechsel als Chance, deinen Podcast für ein leichtes Leben, körperlich, emotional und mental. Ich bin Sabine, Mentaltrainerin, Ernährungsmentalcoach und Wechselexpertin und ich begleite Frauen wie dich auf den Weg zu einem selbstbestimmten Leben, raus aus dem Funktionieren und rein in deine Kraft. Ja, vor ein paar Tagen hat die Fastenzeit begonnen und vielleicht hast du dir vorgenommen, etwas zu verändern, ein paar Kilo abspecken, ein bisschen Sport machen, endlich wieder disziplinierter sein. Ja, und dazu kommen wir jetzt, weil ihr kennt sicher diese Momente, du greifst zur Schoki, zu Chips oder genau, gerade was halt da ist und nicht, weil du hungrig bist, sondern weil es vielleicht gerade stressig ist, weil du erschöpft bist oder einfach völlig leer bist. Und genau da möchte ich mit euch heute näher hinschauen, nämlich auf emotionales Essen und auf das, was dahinter stecken kann. Und ich freue mich so darüber, heute mit einer Frau zu sprechen, die sich damit sehr beschäftigt, nämlich mit der Julia von Shine Coaching. Julia begleitet Frauen weg vom Diätdenken und hin zu Selbstcoaching. Und ich schicke jetzt ein ganz herzliches Hallo nach Bali. Hallo Julia, so schön, dass du da bist.
Hallo liebe Sabine, ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und ein Hallo zurück an dich und deine Hörerinnen.
Ja, oder? Sehr schön. Wir können da ruhig ein bisschen Sonne auch gebrauchen. Julia, ich kenne dich ja schon sehr lange über Social Media und Podcasts, aber vielleicht gibt es einige Hörerinnen, die dich noch nicht so gut kennen. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du magst und warum du das eigentlich magst.
Ja, sehr gerne. Ich versuche, mich kurz zu fassen. ja, mein Name, wie du schon gesagt hast, ist Julia Sahm und ich bin Life-Coach. Ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und auch Podcasterin. Und ich habe mich auf das Thema emotionales Essen spezialisiert. Heutzutage gibt es da zum Glück eben diesen Begriff des emotionalen Essens. Als ich angefangen habe, gab es das noch gar nicht. Da war es immer super schwer zu beschreiben, was ich mache. Aber das Wort oder der Begriff emotionales Essen beschreibt es ganz gut. Das ist mein Spezialgebiet und ich begleite seit vielen Jahren viele, viele Menschen auf dem Weg zu einem liebevolleren Verhältnis zu sich selbst, zu ihrem Körper. Und auch zu ihrem Essverhalten.
Julia, ich erlebe bei so vielen Frauen in den Wechseljahren einen enormen Druck. Es sind so viele Wechselsymptome, mit denen man ohnehin zu kämpfen hat. Aber da kommt natürlich auch das körperliche Erscheinungsbild dazu. Der Körper verändert sich, das Gewicht reagiert anders. Und gleichzeitig ist da einfach immer diese Stimme im Hinterkopf, ich muss mich doch zusammenreißen, ich darf mich nicht gehen lassen, ich muss disziplinierter sein. Wie nimmst du das in deiner Arbeit wahr? Was erzählen dir Frauen speziell in dieser Lebensphase und was erzählst du ihnen?
Ja, also das ist ein super spannendes Thema und auch eine spannende Phase bei Frauen. Und weil du gerade auch gefragt hast, was erzählen dir Frauen? Ich höre immer ganz oft auch ganz viele Mythen, die den Frauen auch von der Diätindustrie ins Ohr gesetzt werden. So ein ganz großer Glaubenssatz ist so, in den Wechseljahren kann man nicht abnehmen. Also dass viele das schon als unmöglich oder auch schon mit der Einstellung diese Phase beginnen, jetzt werde ich sowieso zunehmen. Und das ist natürlich problematisch, weil das oft zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird, ne? Weil wenn man denkt, man hat ja eh keine Chance und das passiert jetzt sowieso, dann passiert es meistens auch. Und zwar nicht, weil der Körper einfach aus dem Nichts Fett anbaut, sondern weil man sich einfach auch anders verhält oder eben auch gar nicht so motiviert ist, dann auf die Ernährung zu achten. Und ja, da versuche ich immer erstmal aufzuräumen mit diesen Glaubenssätzen. Ich bin mir dennoch bewusst, dass es eine schwierige Phase ist, weil es eben auch eine sehr emotionale Phase ist. Ne, also mit den Wechseljahren spielen ja die Hormone auch verrückt und natürlich beeinflusst das auch unsere Stimmung. Und deswegen neigen viele Frauen in der Phase eben auch mehr zum emotionalen Essen als vielleicht vor der Phase oder vielleicht auch nach der Phase wieder. Und das ist ja einfach ein Thema, was wir auch angehen in meiner Arbeit, dass wir schauen, wie wir anders mit diesen Emotionen umgehen können und auch mit der Einstellung einfach, wie man auf die Wechseljahre schaut, ne? Dass man da eben nicht mit der Einstellung reingeht, jetzt nehme ich sowieso zu und jetzt wird alles ganz schwierig und jetzt wird alles ganz schlimm, ne? Weil viele Frauen erleben das ja auch gar nicht so extrem, ne? Aber wenn man da schon so gebrieft wird, dann geht man auch schon mit so einer Einstellung rein. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da ja offen, neugierig reingeht und nicht schon das Schlimmste sozusagen
Ja, also
erwartet.
viele empfinden den Wechsel einfach wirklich als Krise. Und natürlich durch diese ganzen Mythen ist das einfach diese, wie du es gesagt hast, diese self-fulfilling prophecy. Und was auch noch dazu kommt, ist ja auch, spielt der Stoffwechsel eine Rolle, wie er dann ja auch immer wieder gesagt, wie kraftvoll das ist und das geht eh nichts, du brauchst gar nicht probieren, das ist so. Und dann erkenne ich aber in meinen Coachings auch schon, man ruht sich da ein bisschen drauf aus. Naja, es ist ja eh egal. Ich kann ja eh nichts machen, ja. Was sagst du Frauen, wenn du auch sowas merkst, was sicher in deiner Arbeit immer wieder vorkommt?
Ja, sehr, sehr, sehr häufig. Und ja, mein in Wechseljahren irgendwie kaputt ist. Also der Stoffwechsel kann ja eh nicht kaputt gehen. Und der passt sich an jede Phase an. Und diese Stoffwechselmythen, die gibt es ja auch nicht nur in den Wechseljahren, sondern auch habe ich mir mit Diäten kaputt gemacht oder ich habe einfach einen langsamen Stoffwechsel und jemand anders hat einen schnelleren und so. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Mythen um den Stoffwechsel. Und was eben passiert ist, dass wenn wir das glauben, was ich auch keinem verübeln kann, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, die Diätindustrie, die verkauft ja auch gerne Mittelchen für einen schnelleren Stoffwechsel oder für alles, ne? Der Leidensdruck ist groß, die Emotionalität, gerade auch in den Wechseljahren, ist groß, ne, die Not ist groß und dann, klar, ist man auch anfällig dafür und wenn man das an jeder Ecke hört, dann glaubt man das auch, das verstehe ich auch total und mein bestes Gegenargument ist immer, dass ich schon so viele Frauen begleitet habe und ich weiß nicht, wie viele hunderte Erfahrungsberichte, wo immer dran, wo wirklich Wortlaut draufsteht, ich dachte immer, in den Wechseljahren kann man nicht abnehmen und dann doch irgendwie Menschen große Abnahmen auch geschafft haben in den Wechseljahren. Und das ist einfach auch der Beweis dafür, dass es möglich ist, nur eben mit der richtigen Herangehensweise. Und was ich vorhin eben auch meinte mit der Einstellung und was du eben auch nochmal wiederholt hast mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, das hört sich ja immer so ein bisschen spiri eso an, ne? Selbsterfüllende Prophezeiung. Aber mir wäre es vielleicht dran gelegen, das mal ganz kurz zu erklären, was ich damit meine. Ja, weil unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen unser Verhalten. Also eigentlich gibt es nichts, was so sehr unser Verhalten beeinflusst wie unsere Gefühle, ne? Und unsere Gefühle entstehen aus unseren Gedanken. Also jeden Gedanken, den wir denken, der führt dazu, dass wir bestimmte Neurotransmitter oder auch Hormone ausschütten und die nehmen wir dann als Gefühl im Körper wahr, ne? Und wenn wir eben so einen Glaubenssatz haben, wie ich kann sowieso nichts verändern, das klappt eh nicht und ich werde jetzt eh zunehmen oder eben das wird alles ganz schwierig, dann kann man ja mal kurz in sich reinhören, wie man sich dann fühlt, ne? Fühlt man sich dann motiviert oder energetisch, ne? Oder fühlt man sich eher hoffnungslos und resigniert, ne? Und je nachdem, wenn man sich energetisch und motiviert fühlt, dann verhält man sich natürlich auch dementsprechend. Und wenn man sich resigniert und hoffnungslos verhält, dann verhält man sich auch da dementsprechend. Das heißt, ne, wenn man eben mit diesem Gedanken da reingeht, jetzt nehme ich sowieso zu und bringt eh alles nichts, fühlt man sich demotiviert und dann denkt man so, ha ja, jetzt das Stück Schokolade, auf das kommt es jetzt auch nicht drauf an, ne? Oder brauche ich mir jetzt gar keine Mühe geben oder ja, kann ich ja jetzt nichts dafür, mein Stoffwechsel ist eh kaputt, kann jetzt eh nichts machen, ne? Und das ist auch so, ja, wenn man eh vielleicht auch davor schon zum emotionalen Essen geneigt hat, dann ist ja, also Veränderung ist ja für jeden Menschen erstmal immer unangenehm, ne? Weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir lieben unsere Gewohnheiten und wenn irgendwas sich verändert, dann macht das uns immer erstmal große Angst und ein großes Unwohlgefühl, ne? Und dann ist da so eine Stimme in unserem Kopf, die uns dann immer sagt, dass diese Veränderung jetzt nicht richtig oder nicht gut ist, ne? Also die will uns so, ich nenne, also das ist unser Ego, ich nenne unser Ego immer ganz liebevoll Rumpelstilzchen, dass sich dann irgendwie, ne, das verängstigt ist oder dann teilweise auch aufregt, und das spielt uns dann natürlich auch immer wieder so Gedanken aus und Ausreden auch aus, ne, und sagen, ja, ne, also deswegen sage ich das gerade, diese Stimme im Kopf, die dann sagt, ah, es bringt doch jetzt eh alles nichts und mein Stoffwechsel ist kaputt und sowas. Das ist auch ein Schutz, ja, ist auch ein Schutzmechanismus, einfach weil wir ja Angst haben vor der Veränderung und Angst haben, ja, jetzt irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen genauer drauf zu schauen oder so in dieser Zeit. Und dann tut es manchmal, ist das wie so ein, ja, wie so ein, eine Befreiung zu sagen, ja, bringt ja eh nichts, ne? Also im ersten Moment, ne? Und das ist ja ganz oft so bei Entscheidungen, die, dass wir immer das Gefühl haben, das, was sich im Moment richtig anfühlt, das ist auch richtig. Aber ganz oft ist es nämlich genau das, was sich im Moment eher komisch anfühlt und vielleicht unwohl anfühlt, dass das meistens die besseren Entscheidungen sind, ne? Weil sie uns einfach aus unserer Komfortzone rausholen und auch eine Veränderung eben zulassen. Und deswegen meinte ich das dass die Einstellung einfach auch so wichtig ist und dass wir ein Bewusstsein entwickeln für unsere Gedanken und was sie für einen Einfluss einfach auch auf unser Leben
Ja,
haben.
absolut. Ja, man sitzt halt gerne in der Komfortzone, aber gerade in dieser Phase wird die Komfortzone, wie wir es liebevoll nennen, die unkomfortable Komfortzone,
Ich nenne es immer
weil
das
man ja
Gemüt.
wirklich auch noch nicht zufrieden ist. Ja. Und ich glaube, es spielen ja, oder man weiß ja auch wirklich alte Glaubenssätze da voll mit rein. Und ich glaube, in dieser Lebensphase ja noch viel mehr, dass sie einfach. Es war schon immer so, oder iss auf, du musst aufessen, damit es morgen wieder schön ist. Da nimmt man ja sehr viel auch aus der Kindheit mit. Und gerade in dieser Phase, in der Menopause, kommen dann solche Gedanken noch viel stärker hervor.
Ja, weil wir einfach emotionaler sind, ne? Also das ist einfach klar, wenn wir eh schon ein bisschen dünnhäutiger sind, dann sind wir natürlich auch anfälliger, weil also negative Gedanken, ne, das sind ja, die befruchten sich ja gegenseitig, ne? Auch durch diesen Kreislauf, den ich gerade erklärt habe. Wenn wir einen negativen Gedanken haben, dann entsteht da draus eben dieser Kreis, Gedanke, Gefühl, Verhalten. Das Verhalten frustriert uns dann wieder, ne, weil dann haben wir doch wieder die Schokolade gegessen und tief im Inneren spüren wir, ah, das war jetzt doch nicht so gut. Und dann kommt halt der nächste Gedanke, der dann sagt, ja, aber es war ja auch schon immer so und ich kann eh nichts dran ändern und eben ich bin hoffnungsloser Fall oder ich bin einfach nicht diszipliniert genug und so weiter. Also da entsteht super schnell eben einfach so ein
Ja,
Teufelskreis,
absolut.
der sich befruchtet. Und ja, du hast gerade das mit der Komfortzone gesagt. Ich nenne die Komfortzone immer gerne das gemütliche Elend.
Genau.
Ja, das ist, wir
Ist
denken, es
so.
ist gemütlich,
Ja.
aber, und das ist halt ein ganz, das ist ein ganz, ja, ein gefährlicher, also ein gefährlicher Zustand, weil wir fühlen uns weder richtig, richtig schlecht, noch fühlen wir uns richtig gut. Ne? Und dann glauben wir irgendwann sogar, das Leben ist halt so. Ne? Also so, und erlauben uns gar nicht so diese Vorstellung, es könnte auch anders sein, ich dürfte mich auch gut fühlen. Ne? Und manchmal braucht es eben aber auch diesen extremen Leidensdruck, und das bedeutet eben auch, ehrlich hinzugucken und zu sagen, okay, ich fühle mich wirklich nicht gut und nee, ich möchte nicht so durch die Wechseljahre gehen oder ich möchte mit diesem Gewicht nicht leben oder, und da auch mal wirklich hinzugucken, ohne dass man sich dann wieder so ein bisschen schön redet oder sowas, weil der Leidensdruck eben unser größter Motivator ist, ne? Also manchmal, ne, deswegen, warum verändern sich die meisten Menschen, wenn sie durch eine Krise gehen, dann auf einmal, ne, ist die Veränderung das Einzige, was noch hilft, und dann, oder wir können uns gar nicht dagegen wehren, und dann kommt man gestärkt wieder aus dieser Krise raus. Und es ist eben leider so, dass wir Menschen fast alle so funktionieren, dass der Leidensdruck ein bestimmtes Maß annehmen muss, dass wir in die Umsetzung auch kommen. Ne? Deswegen ist es da immer ganz wichtig, einfach auch ehrlich mit sich selbst zu
Ja, ehrlich auch
sein.
mit sich selbst zu sein und einfach auch auf den Körper hören, weil was ich dann auch immer wieder höre, ist, Ja, jetzt esse ich eh schon alles, was mir gesagt wird, in der Früh den Haferbrei oder den guten Smoothie und zum Mittag nur Salat. Und irgendwie, wenn man dann näher drauf schaut, sind einfach viel mehr Kalorien da oder einfach eine Menge an Kalorien, wo man eigentlich geglaubt hat, man isst was Gutes. Und manchmal auch, da den Punkt noch vorher, oft auch dieses Hören, so, ah, ich trinke einen Smoothie und eigentlich schmeckt dann der gar nicht. Jetzt wird dann oft noch verstärkt, jetzt trinke ich den, was ja durchaus schon viel, also sehr sättigend sein sollte, ist es aber in dem Moment nicht, weil sich der Kopf dann doch nach was Deftigen sinnt. Das heißt, jetzt hast du den Haferbrei gegessen und 2 Stunden später willst du dann einfach trotzdem dein Schinkenbrot haben oder dein Rührei. Siehst du das auch so, dass da einfach dann so
Ja.
das Doppelte noch dazu kommt?
Ja, vor allem, ich erlebe es immer wieder, dass Menschen sich das Abnehmen viel zu kompliziert machen. Ne? Also, dass man sich dann eben ganz viel vornimmt, dass man alles perfekt machen will. Ne? Das liegt eben auch meiner Meinung nach an vielen Diätkonzepten, die dann genau vorgeben, wie, wo, was, wann, welche Uhrzeit. Und da gibt es ja ganz viele wahnsinnig dogmatische Meinungen da draußen. Und die haben ja auch alle nicht Unrecht, ne? Wenn man jede Diät, jede Ernährungsweise, die da draußen vorgeschlagen wird, genau exakt so umsetzen würde, wie sie vorgeschlagen ist, dann klar würden die wahrscheinlich alle funktionieren. Aber das Problem ist nicht, dass diese Vorschläge nicht an sich stimmig sind, sondern dass die Umsetzung einfach so wahnsinnig schwer ist. Und das ist halt meiner Meinung nach gar nicht nötig, dass man sich das Leben so schwer macht, sondern dass man eben eher schaut, ne, wie tickt man selber, was braucht man selber, ne, auf was die Menschen fangen auch immer an mit den Sachen, ne, verzichten dann das auf das, was sie ja, was am schwierigsten ist, ne,
Essen,
was ihr Lieblingsessen ist oder so, und machen sich es halt total schwer, anstatt zu schauen, okay, wie kann ich es mir leicht machen, ja, was sind vielleicht Sachen, die sind total unnötig, die bedeuten mir eigentlich gar nicht so viel, das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt und da kann ich eigentlich gut drauf verzichten, aber keine Ahnung, auf meinen Snickers-Riegel am Abend will ich nicht verzichten oder sowas, dann ist das ja auch in Ordnung, ja, also, ne, deswegen. Ich bin niemand, der, also bei mir in meinen Coachings gibt es keine Ernährungskonzepte oder sowas. Ich kenne mich mit Ernährung auch ehrlicherweise nicht aus. Ich bin keine Ernährungsberaterin oder sowas. Eben, ich behandle das ja alles so auf der mentalen, psychologischen Ebene. Nichtsdestotrotz gibt es ein Gesetz, das einfach für alle Menschen gilt. Das heißt, wenn wir in einem Kaloriendefizit sind, dann nehmen wir ab. Und wenn wir zu viel Kalorien zu uns nehmen oder mehr als wir verbrauchen, dann nehmen wir zu. Und wie, wann, um wie viel Uhr, in welcher Zusammensetzung von Kalorien, ne, das geschieht, das ist völlig egal. Und ich sagte auch immer zu meinen Teilnehmern am Anfang schon im Programm immer, erstmal alles vergessen, was man über Ernährung und Sport gelernt hat, ne? Weil das ist so ein großes Wirrwarr im Kopf der Menschen, dass sie halt alles versuchen, wirklich richtig zu machen und dann aber wieder verunsichert sind, weil der eine sagt das, der andere sagt das. Und statt auf sich selbst zu hören, eben hört man dann auf diese verschiedenen Stimmen und versucht sich zu überoptimieren. Und eben Menschen sind unterschiedlich, ja. Also ich hatte auch mal zu diesem Beispiel, was du gerade gebracht hast, ich hatte mal eine Klientin, die hat irgendwie, die hat das, ich führe am Anfang immer so ein Ernährungstagebuch, das ist aber Ernährungs-/Gefühlstagebuch, da geht es eher darum, dass man eben bei jedem, das können die Hörer auch gerne mal machen, um sich da ein bisschen zu beobachten, vielleicht als kleine Übung, einfach wirklich mal jeden Tag aufschreiben, was man zu sich nimmt und auch aufschreiben, was man in dem Moment gerade gemacht hat, also kurz davor, ne? Das, was man von außen sozusagen beobachten könnte, wenn man mit einer Kamera verfolgt werden würde, habe gerade eine E-Mail geschrieben, bin gerade zur Tür reingekommen, ne? Sitze gerade vorm Fernseher oder so. Und dann aber auch die Innenschau, wie fühle ich mich gerade, ne? Also habe ich mich da gerade gestresst gefühlt, einsam gefühlt, ne? Verunsichert gefühlt, ängstlich oder, ne? Und das einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, aus welchen Gründen, oder war ich einfach wirklich hungrig, ne? Kann ja auch mal sein. Genau, und auf jeden Fall hat diese Klientin dieses Tagebuch geführt und dann habe ich gesehen, und sie hat mir irgendwann mal in einem Nebensatz erzählt, dass sie überhaupt nicht gerne süß isst. Und dann habe ich aber in diesem Tagebuch gesehen, dass sie jeden Tag ein Müsli morgens isst. Und dann habe ich sie mit Honig und Nüssen und Obst und Joghurt, ne? Und dann habe ich sie auch gefragt, ich so, du hast doch gesagt, du isst gar nicht süß, warum isst du denn dann morgens immer ein Müsli? So, ist das was anderes? Und dann meinte sie so, nee, eigentlich schmeckt dir das überhaupt nicht, aber was sie denn sonst essen, ist ja gesund, ne? Und dann war es eben auch tatsächlich so, die hat in einem Krankenhaus gearbeitet und hatte dann immer 2 Stunden später mega Lust auf ihre Butterbrezel, ne? Und dann ging es halt immer jeden Tag die Diskussion in ihr los, so ja, ich hatte jetzt schon mein Müsli, aber ich habe trotzdem Lust und meiste Zeit gab es dann halt trotzdem obendrauf noch die Butterbrezel, ne? Und da irgendwie auch ehrlich zu sich selbst zu sein und sagen, ja mei, dann esse ich halt morgens eine Butterbrezel, wenn ich darauf Lust habe und esse dann wieder Mittagessen und bin ja wenigstens im Kopf, dann ne, ist mein Kopf befriedigt. Und da gibt es eben auch keine Regeln, sondern das ist bei jedem unterschiedlich, auf was er Lust hat und was er zu sich nimmt. Ne? Und ein ganz, ganz großer Glaubenssatz ist ja auch so, gesund ist gleich kalorienarm, was ja auch einfach ja so ein ganz großer Trugschluss ist, weil dann geben sich Menschen schon wahnsinnig Mühe und essen und mal kochen und machen und tun, ne, extra gesund und übersehen dabei, dass es eben nicht gleich kalorienarm heißt, ne, genauso andersrum, kalorienarm heißt auch nicht gleich immer gesund. Aber ich finde immer, wenn man in der Balance ist, ja, dann, ne, einfach, dann muss man auch nicht alles so dogmatisch sehen und dann kann man auch mal morgens eine Butterbrezel essen und dann isst man halt ein bisschen Gemüse als Beilage noch beim Mittagessen oder beim Abendessen und kriegt so seine Vitamine. Aber ja, die meisten machen sich es einfach zu schwer, ne? Und auch mit Uhrzeiten oder extra kochen oder wie viele Menschen ich kenne, die dann auch jahrelang Low Carb, extra abends die Frauen extra für sich und für die Kinder noch mal was anderes und den Mann und so, ne? Anstatt irgendwie zu sehen, okay, ich könnte eigentlich genau das gleiche essen wie der Mann und die Kinder, ich kann halt einfach vielleicht eine kleinere Portion nur davon essen oder ein bisschen weniger Soße oder sowas, um halt drauf zu achten, dass man einfach den Kalorienbedarf einhält sozusagen, ja.
Absolut. Was ich auch immer wieder höre, ist, wow, ich war den ganzen Tag so diszipliniert und habe mich so dran gehalten an Regeln und alles, was mir verboten ist, weg, weg. Aber am Abend dann, wenn ich dann vom Fernseher sitze, dann überkommt es mich. Dann kriege ich zur Naschlade oder manchmal sogar richtige Essanfälle danach. Das kennst du sicher auch. Was sagst du da, Frauen, jetzt? Das sind die den ganzen Tag diszipliniert und eigentlich stolz und dann sind die Kinder im Bett oder der ganze Stress fällt ab und dann geht es erst richtig los.
Ja, das ist auch eben so ein ganz großes Phänomen, auch das, also was ich auch jetzt über die Jahre in meiner Arbeit einfach festgestellt habe, ist, dass die meisten Frauen, die zu mir kommen und die ein Thema mit dem emotionalen Essen haben, sind sehr disziplinierte Menschen. Nicht nur jetzt tagsüber bei der Ernährung, sondern einfach in ihrem Leben. Das sehen die oft nicht so, weil die wären die Ersten, die sagen, sie sind undiszipliniert. Nur meine allererste Podcast-Folge, ich bin mittlerweile bei Folge 400 oder so, hieß, du bist nicht undiszipliniert, weil das ist mir schon von Anfang an aufgefallen, dass eben die Frauen denken, sie seien undiszipliniert, weil es dann eben, ne, abends kippt's oder irgendwann kippt's, aber woran das eigentlich liegt, ist einfach, dass eben viele Frauen sehr perfektionistisch sind, sehr überangepasst sind. Das sind Muster, die entstehen meistens schon in der Kindheit. Die erlernen wir schon in der Kindheit als einfach Anpassungsstrategien an unser Umfeld, ne? Dass wir vielleicht bei unseren Eltern gelernt haben, dass wir nur dann Anerkennung oder Liebe bekommen, wenn wir alles besonders gut machen und oder vielleicht auch in einem Haushalt aufgewachsen sind, ja, wo die Emotionalität oder wo es vielleicht ein bisschen emotional instabil war, ne, kann ja sein, die Mama war krank, litt unter Depression oder der Vater Alkoholiker oder ne, wie auch immer. Einfach instabile Verhältnisse, wo das Kind früh lernen musste, die Gefühle der Eltern zu lesen, um sich dann anzupassen, ne, um nicht noch mehr eine Last zu sein oder um Ärger aus dem Weg zu gehen oder so. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sind ganz feinfühlig auf auf die Emotionen der anderen Menschen. Aber was sie nie gelernt haben, ist auf ihre eigenen Gefühle zu hören, ne? Und ihre eigenen Bedürfnisse vor allem, ne? Die gar nie Raum hatten. Und so gibt es so viele Frauen, die einfach nur am Funktionieren sind den ganzen Tag. Für den Chef, für den Mann, für die Kinder, für alle. Und dann, ne, und dann kommt noch das Essen, okay, wir fangen erstmal so an. Das Essen dient eben als Kompensationsstrategie für ganz, ganz viele Menschen oder ganz, ganz viele Frauen in dem Fall auch, um mit diesem ganzen Stress umzugehen. Ne? Weil jeder, der weiß, oder jeder, der perfektionistisch ist, weiß, wie anstrengend das ist, immer alles perfekt machen zu wollen. Oder jeder, der überangepasst ist, also mit Überanpassung meine ich so dieses, sagt man ja heute so, People-Pleaser oder brave Mädchen-Syndrom, kann nicht Nein sagen, hat ganz arge Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen, nach Hilfe zu fragen und so, ne? Und das ist ja wahnsinnig anstrengend, ne? Wenn wir immer alles alleine wuppen, machen, tun. Und das Essen ist dann einfach ganz oft eine Strategie. Das ist dann ganz oft so die einzige Me-Time am Tag oder das einzige, wo wir uns mal nicht disziplinieren müssen, wo wir uns gehen lassen können, wo wir uns jetzt nicht auch noch irgendwas erzählen lassen wollen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, ne? Das ist für ganz, ganz viele Menschen einfach so ein ganz wichtiges, Ventil. Und wenn man dann das Ventil, also wenn man dann nicht lernt, also erstmal, ne, wir fangen immer ganz vorne an eigentlich im Coaching, die Ursache, und die Ursache ist dieser Perfektionismus oder diese Überanpassung, ne, zu lernen, eben sagen, nach Hilfe zu fragen, zu lernen, Grenzen zu setzen, mal Nein zu sagen, wenn man auch Nein meint, für sich selbst auch einzustehen, all diese Dinge, wenn man das nicht lernt, und dann einem auf einmal das Essen einfach weggenommen wird, das einzige Ventil, was man irgendwann unbewusst entwickelt hat, ne? Dann ist man ja doppelt gestresst, ne? Weil dann hat man ja nichts, also keinen Ausgleich mehr, plus dann auch noch irgendeine strenge Diät, die auch noch obendrauf kommt, und dann ist es kein Wunder und auch überhaupt nicht verwerflich und auch, wie du gesagt hast, so, also das, ich kenne das von fast allen Frauen, ne? Dann ist man tagsüber irgendwie noch im Modus, ne? Ist man ja sowieso mit allen anderen Dingen, und dann abends so Kinder im Bett, eigentlich Ruhe, und dann sackt man zusammen und dann weiß man sich einfach nicht anders zu helfen, als zum Essen zu greifen, weil man weil man gar keine anderen Tools an der Hand hat, ja, und weil man den Stress oder, ne, das alles auch gar nicht so tragen kann, ohne das irgendwie zu kompensieren.
Ja, und dann
Ja.
entsteht halt oft ein Kreislauf, wenn ich dann wirklich jetzt nicht nur nasche und mal zur Schoki greife, sondern wenn ich wirklich einen Essanfall habe, dass ja dann wieder dieser Kreislauf kommt mit Scham, des Versagens, ich werde das nie schaffen, schau mich an. Das ist natürlich auch ganz
Ja.
schlimm, weil das dann
Ja,
nochmal,
das befeuert
ja,
sich.
absolut, ja.
Ja. Das befeuert sich total. Und das, ja, aber das Wichtige ist, das eben zu sehen. Und ich weiß, dass das immer, die meisten Menschen hätten immer gerne diesen Quickfix, ne? Tu diese drei Schritte und
Ist
dann
es,
hast du das
genau,
Problem
das wäre
gelöst.
natürlich fein.
Aber deswegen, wenn das funktionieren würde, dann würden ja diese ganzen Diätkonzepte auch funktionieren, ja. Und dann würden auch nicht ständig neue Diäten auf den Markt kommen. Und dann hätten die Menschen kein Problem, weil, ne, auf der logischen Ebene wissen die meisten, ja, okay, einfach ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr bewegen und dann würde ich ja im Prinzip abnehmen. Aber dieses starke Bedürfnis danach, ne, dass das überhaupt da ist, dass das so stark ist, dass das nicht eine Frage von Disziplin ist oder nicht, weil dass die Frauen Disziplin haben, das beweisen sie jeden Tag, wahrscheinlich jede Minute, nachdem sie die Augen auf, oder schon bevor, wenn der Wecker klingelt, ne, und sie aufstehen, schon da beweisen sie ihre Disziplin. Ja, an Disziplin fehlt es nicht. Es fehlt eben an dieser Selbstfürsorge und an ursächlich einfach wirklich zu arbeiten und zu lernen, anders, ja, mit Situationen im Leben auch umzugehen und sich selber auch einen anderen Wert zu geben. Weil die meisten Frauen haben ja auch immer das Gefühl, ne, wenn sie nicht für alle anderen da sind, dann sind sie irgendwie egoistisch, ne, und dann kommen Schuldgefühle auf und so weiter. Und ich sage immer, ne, das hat ja überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Und vielleicht hilft es auch manchen Hörern jetzt von dir, wenn sie einfach das sich so vorstellen, wie sie dürfen sich selbst genauso wichtig nehmen wie ihren Partner, ihren Chef, ihre Kinder, ne? Also so, das wenigstens auf dem gleichen Niveau, ne? Das würde ja schon reichen, und es bringt ja auch nichts, auf lange Sicht dieses immer durchhalten, weil irgendwann endet das eben in der Katastrophe, ne? Und da gibt es ja auch dieses schöne Bild, was man ja auch oft hört, aber passt einfach auch so gut so aus dem Flugzeug, ne? Dass die Mama immer sich zuerst die Sauerstoffmaske aufziehen soll, bevor sie es dem Kind aufzieht, weil es bringt halt einfach nichts, wenn die Mama, während sie dem Kind die Sauerstoffmaske aufzieht, irgendwie selbst ohnmächtig wird, dann ist dem Kind auch nicht geholfen, ne? Und wenn man das so ein bisschen aufs Leben überträgt, dann ist das einfach auch wichtig, ja, dass man gut für sich selbst sorgt. Und das ist halt manchmal gar nicht so einfach, weil, wie gesagt, viele dieser Strategien, Anpassungsstrategien haben ja schon in der Kindheit begonnen und das hat man einfach nie anders gelernt. Und da ist es halt manchmal auch wirklich das erste Zeichen von Selbstliebe, sich da auch Hilfe zu holen und zu sagen, okay, ne, ich möchte das lernen, ich weiß aber gar nicht wie und wo ich da anfangen soll. Und ich bin es mir auch selbst wert, mich dann dabei am Anfang zumindest ein bisschen unterstützen zu lassen.
Absolut.
Ja.
Ja, lustig, dass du das sagst, eben vom Flugzeug. Das ist auch eins meiner Beispiele, was ich immer sage. Bitte stelle ich bitte als erstes, weil nur du kannst helfen, wenn es dir gut geht. Und das ist ja auch der Podcast Wechsel als Chance, steht ja auch dafür, raus aus dem Funktionieren und wieder hinein in deine Kraft. Was da auch so dazu passt, ist ja auch, als da sind die Frauen dann ja, so wie du auch gesagt hast, nicht nur im Funktionieren, sondern eben sehr, sehr diszipliniert und hören halt, ah, dieser Eiweißshake, der ist jetzt da das Nonplusultra und halten sich dann auch strikt zu an Ernährungsregeln und an den Verboten. Und vieles davon wird schon seine Berechtigung haben, aber ich sage halt dann immer, bitte hört mehr auf euren Körper. Und da komme ich jetzt zurück bei deinem Ernährungstagebuch, dass man da auch durchaus auch schreiben kann, wie geht's mir, weil wie oft isst man was und man ist danach müde und wie oft esse ich was und denkt man, boah, jetzt geht's mir richtig gut. Auch da wieder auf sich und auf seinen Körper zu hören, was tut mir eigentlich gut, was nährt mich und meinen Körper. Und da auch dahingehend auch,
Ja, definitiv.
Entschuldigung, ja, auch dahingehend
Ja, ich habe dich noch
auch
bestätigt.
den Körper nicht gerade in dieser Zeit, wo sich halt der Körper einfach verändert, den nicht als Feind zu sehen, sondern als wirklich Verbündeten, als beste Freundin eigentlich. Und da auch nachzudenken, wie nähre ich den am besten? Was möchte ich meinen Lieblingspartner Gutes tun? Eben im Hinblick auf, was will ich meinen Körper tun? Wie siehst du das von
Ja, ich glaube, das fällt ganz, ganz, ganz vielen Frauen schwer, das eben so zu sehen, weil sie, also wie ich das erlebe, haben viele Frauen so einen Hass auf ihren Körper, ne? Und ich wünschte mir, dass sie das so sehen würden und als Verbündeten. Aber was ich eben dann auch gerade in den Wechseljahren ganz oft erlebe, ist so eine Art Revolution von den Frauen, ne? Wir haben ja gerade von den funktionierenden Frauen gesprochen, ne? Und ich erlebe so oft, und ich kriege auch so oft noch im Nachhinein E-Mails von Teilnehmerinnen und sowas, die so richtig diesen Umbruchsphase für sich genutzt haben, weil sie sich angefangen haben, um sich selbst zu kümmern, weil sie sich mal an erste Stelle gesetzt haben, weil sie mal Grenzen gesetzt haben, ne? Und auf einmal kommt da so eine Energie und dann ist es auch, ne, also so, dann verändern sich auch ganz viele Dinge im Leben, aber zum Guten, ne? Also ich finde, das ist auch nochmal so eine Chance zu sagen, okay, ne, jetzt war ich 20 Jahre für alle da und jetzt, was will ich eigentlich und wo soll es hingehen und wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht nur Mama und so weiter bin, ne? Also so sich als Frau auch noch mal neu zu entdecken, und mir macht das immer wahnsinnig Spaß, eben genau mit Frauen in dieser Altersgruppe auch zu arbeiten, weil ich finde es so faszinierend, das halt zu beobachten, was dann auf einmal, ne, weil die haben ja alle Power,
Absolut.
die haben sie aber die haben sie immer so, ja, für die anderen sozusagen verbraucht. Und was geschieht, wenn diese Frauen diese Power mal auf sich richten und wie die dann anfangen zu strahlen? Und dann verändert sich langsam eben auch die Einstellung zu sich selbst, weil man, ja, um zu sagen, mein Körper ist mein bester Freund, muss man ja erstmal so mit sich selbst als Ganzes Freund sein. Ja, und wenn man selber das ganze Leben das Gefühl hat, alle anderen sind wichtiger und sich auch so verhält, als wären alle anderen Menschen wichtiger, dann hat man einfach nicht diese Beziehung zu sich, ne? Weil das ist ja dann das Grundgefühl ist, ich bin nicht so wichtig. Und das, ja, wenn das abgelegt wird und wenn sie dann so diese Idee bekommen, oh, ich könnte ja auch wichtig sein, ne? Genauso wichtig wie alle anderen Menschen auf dieser Welt, das ist eben meine Einstellung, wir sind alle gleich wichtig. Und das, ja, das ist für mich immer total schön zu beobachten. Und ich glaube eben, wenn man mit der Einstellung reingeht, sagen, okay, jetzt ist eine neue Phase, das ist jetzt eine Transformationsphase, ne? Und ich nutze diese Phase jetzt, um ja mit mir selbst mehr in Kontakt zu kommen und ja nochmal mich neu aufzustellen, auch als Frau, wer ich sein möchte, einfach die nächsten
Ja,
50
ganz
Jahre.
genau, ja. Also eine meiner Neujahrsfolgen ist, glaube ich, welche Frau willst du 2026 sein? Ja, dass man sich da auch mal hineinfühlt. Und ja, und jetzt ist es so, meine letzte Folge war eben, das Feuerpferd ist jetzt da, das chinesische Zeichen, steig auf und reit für dich los, ja. Und da gehört das einfach genauso dazu. Julia möchte aber noch einmal zurückkommen auf was wir schon kurz angesprochen haben. Jetzt ist man diszipliniert, aber dann oft wirklich mit zu viel Kalorien, ja. Jetzt, wie kriege ich da einen Überblick? Wie entwickle ich ein gutes Gespür dafür? Weil jetzt stehen wir Frauen in den Wechseljahren eh schon unter Druck. Das muss ich, das muss ich. Und dann kommt noch Kalorienzählen dazu. Und was kannst du da empfehlen? Wie man da so wie sagt man, so einen gesunden Blick darauf bekommt?
Ja, also wie gesagt, so ich bin jetzt gar kein unbedingt Befürworter von strikten Kalorienzählen, aber ich bin auch kein Gegner. Das ist ja auch wieder total unterschiedlich, wie Menschen damit umgehen, weil manche kennen sich damit schon aus, haben das jahrelang gemacht und denen stehen die Haare zu Berge, wenn sie nur das Wort hören, weil sie irgendwann mal Nahrungsmittel gar nicht mehr normal betrachten konnten, sondern nur noch Zahlen da drauf gesehen haben, ne? Dann irgendwie oder so. Also da auch sind die Erfahrungen unterschiedlich. Aber für jeden, der sich noch nie, also für alle, und davon gibt es so viele Menschen, die ein Leben lang Diät gemacht haben, die aber sich noch nie mit dem Konzept von Kalorien auseinandergesetzt haben. Ne? Also das betrifft alle, die Intervallfasten, Low Carb, die Kohlsuppendiät gemacht haben, Shakes getrunken haben und so weiter und so fort, aber noch nie ihren Kalorienbedarf berechnet haben. Den würde ich wirklich einfach mal empfehlen. Da gibt es ja keine Ahnung, tausende Apps, wo man oder auch im Internet oder ne, wo man einfach mal den Kalorienbedarf berechnen kann, wo man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt und dann kann man auch, ne, ohne dass man jetzt jeden Tag alles abwiegt, ne, also manche Menschen tut das extrem gut, weil das sind Menschen, die gerne Kontrolle auch haben, ne, dann kann es auch Sicherheit geben, das dann wirklich akribisch zu machen. Also auch da ist jetzt gibt es keine Empfehlung, macht das so oder so, weil da auch da jeder anders ist. Aber für alle, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ne, dann mach's mal eine Woche oder zwei, dass du einfach mal wirklich das notierst, was du isst, weil die meisten Menschen essen ja auch nicht so viele unterschiedliche Sachen jede Woche, ne? Also
Den
meistens
selben
essen die
Rhythmus.
Menschen ja die gleichen fünf Gerichte, ne? Und zum Frühstück eh immer das Gleiche oder so. Und wenn man das, also wenn man einmal seinen Bedarf berechnet hat mit irgendeiner App und dann einmal irgendwie so seine Standardspeisen mal ausgerechnet hat, was das bedeutet, dann hat man ja schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ne, bin ich da im Rahmen oder bin ich da voll drüber, ne? Also bei meinem Ernährungstagebuch, was wir am Anfang machen, da sage ich auch allen, weil sie es ja da eh schon aufschreiben, was sie essen und natürlich eben, was sie fühlen und so weiter. Darum geht es hauptsächlich, aber ich habe dann noch eine Spalte dran gemacht. Kalorien, ne? Und da kriegen auch alle am Anfang so, ich dachte, ich bin hier, weil ich eben keine Kalorien zählen will. Sag ich mal, ja, ganz, ganz ruhig, hier ist kein, das ist kein Muss oder das ist kein ja, Zwang, irgendwie Kalorien zu zählen. Und darum geht es auch gar nicht, weil bei diesem Tagebuch beobachtet man ja nur sich selbst, da soll man ja noch überhaupt nichts verändern. Ne? Das ist ein Training zur Achtsamkeit und zur Selbstreflexion. Aber eben auch die Selbstreflexion mal zu sehen, was das bedeutet, weil das ist vielen Menschen auch nicht bewusst. Die sagen dann auch immer, oh, ich esse eigentlich den ganzen Tag nichts, ne? Und wenn man dann irgendwie im Ernährungstagebuch sieht, okay, ich habe hier zwei Kekse mal, weil ich in die Keksschale getroffen habe, hier ein paar Nüsschen gegessen, da mal zum Kühlschrank gelaufen, eine Scheibe Käse gegessen und so. Und am Ende haben diese,
Was man ganz unbewusst
ja, genau, so
hineinstopft.
ganz unbewusst, ja, genau, nebenbei es so gar nicht richtig mitkriegt, auch nicht richtig genießt. Und dann hat man tatsächlich das Gefühl, man hat nichts gegessen. Und wenn man es dann aber mal zusammenrechnet, hätte man für die paar Snacks auch irgendwie eine Spaghetti Arrabbiata essen können. Und dann hätte man mehr
Davon.
Gefühl
Ja,
gehabt,
absolut.
was gegessen zu haben, ne? Weil man es halt bewusst gegessen hat. Und das ist so, da einfach mal ein Bewusstsein, ne? Da kommen wir nicht drum rum, wenn wir was verändern wollen, uns langfristig leicht machen wollen, was zu verändern, uns einmal damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man dann jeden Tag alles abwiegen muss, aber dass man das mal so grob überschlägt und sich bewusst macht, okay, was snacke ich zwischendurch, was sind so meine Haupt- oder meine Lieblingsspeisen, was bedeuten die Kalorien technisch, ne? Und dann erledigen sich auch ganz viele Missverständnisse, wie zum Beispiel, dass gesund immer kalorienarm ist, weil dann sieht man auf einmal, oh, die Avocado hat genauso viel Kalorien wie mein Fleischkäsebrötchen oder so. Also keine Ahnung, wie gesagt, ich bin da kein Experte auf dem Gebiet, aber hat auf jeden Fall
Ja,
auch viel
stimmt schon,
Kalorien, so
ja.
eine Avocado oder die Nüsse. Oder Nüsse ist auch sowas, wo so viele Menschen denken, oh ja, da esse ich lieber Nüsse als Schokolade. Und dann essen sie Nüsse und was, weil sie sie gar nicht befriedigen, weil sie eigentlich die Schokolade wollen. Und am Ende hätte das Schokoriegel genauso viel
Ja,
Kalorien gehabt wie
absolut.
die Nüsse. Ne? Aber wir sind nicht befriedigt. Und das sowas vorzubeugen, ne, wenn man sich einfach mal sagt, okay, ich nehme mir mal ein paar Wochen Zeit, mich damit mal auseinanderzusetzen und dann kann ich das ja grob einschätzen, ne? Also ohne
Ohne
dass ich
dass man
da
wirklich da
akribisch
kritisch,
sein
ja.
muss.
Also mir fällt es auch immer auf,
Ja.
eben bei den Porridge in der Früh, wo dann auch noch so viel hineinkommt, da noch Nüsse und da noch Beeren und irgendwie, wenn man es zusammenzählt, hat man da gleich 500-600 Kalorien.
Ja, ich bin ja hier gerade auf Bali und hier sind ja auch so, ne, diese ganzen Hipster-Gerichte, sage ich mal, diese Bowls und alles super gesund, ne? Und dann essen die Leute extra das, weil es so gesund ist und denken dann halt auch oft, das ist kalorienarm und dabei hat wirklich so ein Bowl, teilweise, was da alles drin ist, hat mehr Kalorien als eine
Ja.
Pizza. Ne? Und wenn du aber jetzt Lust mal auf eine Pizza hast, dann würde ich lieber eine Pizza essen als
Das
den Bowl,
stimmt.
weil danach bist du wenigstens zufrieden und dann gelüstet's dich nicht die ganze
Ja.
Zeit, ne? Und beschäftigt dich vielleicht auch nicht die ganze Zeit im Kopf, weil das ist ja auch so ein Riesenthema, dass die Menschen halt so unter diesen Gedanken kreisen den ganzen Tag um Essen, weil sie sich eben ganz oft Sachen nicht erlauben oder es sich einfach eben schwerer machen, als sie es eigentlich
Ja, so wie du sagst,
müssten.
das machen sich viele Frauen einfach viel schwerer. Magst du uns zum Schluss noch so ein bisschen von deiner Arbeit erzählen? Du sprichst ja von Selbstcoaching statt Diät. Was heißt das? Wie begleitest du da Frauen, wenn man bei dir ein Coaching macht? Wie lange dauert sowas? Gibt es da Kurse?
Genau, also mittlerweile, ich habe das früher, das ist aber schon sehr lange her, habe ich das im 1:1 gemacht, als ich angefangen habe. Und ich habe irgendwann ein Online-Programm entwickelt. Das ist ein 10-Schritte-Programm, was du jetzt mein Selbstcoaching statt Diät, das ist auch, das ist ja ein Titel von meinem ersten Buch auch. Und das erste Buch ist auch mein 10-Schritte-Programm sozusagen als Buchform. Und das gibt es eben auch als Online-Programm. Aber ich begleite dieses Online-Programm persönlich. Das heißt, also, das ist ein 10-Wochen-Programm. Wir starten 2 bis 3 Mal im Jahr, alle zusammen. Also, es ist ein Gruppencoaching dann einfach, wo wir alle gemeinsam starten. Und die Teilnehmer haben dann einen Zugang zum Programm. Da kriegen sie Videos. Ich arbeite auch viel mit hypnotherapeutischen Audios, mit Meditation, mit Affirmationen. Das finden sie dann alles. Ne? Kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie der digitale Workshop-Ordner oder so, den sie dort finden. Ich habe aber wöchentliche Live-Sessions auch mit mir und begleite auch die Teilnehmer durch eine Telegram-Gruppe. Da dürfen sie mir jeden Tag Fragen stellen. Da antworte ich dann immer ausführlich, auch per Sprachnachricht. Und genau, das Programm, ja, 2 bis 3 Mal im Jahr starten wir da alle gemeinsam. Und das ist mittlerweile, ja, ja, 1:1 gibt es bei mir nicht mehr, aber ich bilde mittlerweile auch aus, also andere Menschen nach meiner 10-Schritte-Methode zu coachen und habe eben auch ein Ausbildungsinstitut gegründet. Und ja, jeder, der 1:1-Betreuung haben will, mittlerweile gibt es zum Glück auch andere noch
Ja,
Scheincoaches, die das auch
sehr,
noch
sehr schön.
anbieten.
Wenn man jetzt zu dir kommen will in so ein Programm, wo findet man dich?
Also meine Webseite heißt shinecoaching.de, wie auf Englisch Strahlen geschrieben, shinecoaching.de. Oder wenn man meinen Namen Julia Saam mit H geschrieben, Saham, googelt, dann findet man eigentlich auch alles. Ne? Eben Instagram, Podcast, da hast du ja vorhin schon erwähnt. Ich glaube auch jeder, der sich so ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen will, der ist im Podcast immer super gut aufgehoben,
Absolut,
weil ich da
ja.
sehr tief auf die Themen eingehe. Mache auch ab und zu kostenfreie Online-Seminare, gerade auch zu diesem Kindheilungsthema. Und Genau, da kann man sich auch auf die Warteliste setzen, dann kriegt man einfach Bescheid, wenn das das nächste Mal startet bei mir auf der Webseite. Ja, ich
Ja,
glaube, da ist man gut
schön. Ich
bedient,
verlinke das
wenn man das
natürlich
mal
für euch, liebe
recherchiert.
Hörerinnen, in den Shownotes. Ja, Julia, die Zeit verrinnt. Ich glaube, dieses Thema, da könnte man ja tagelang sprechen. Sollte ich mal meinen Traum erfüllen und auch länger auf Bali sein, dann können wir vielleicht so einen
Dann sagst du Bescheid.
Tagesworkshop
Ja, gerne.
machen. Genau. Zum Schluss bitte noch was Persönliches, wenn du jetzt da einer Frau etwas mitgeben möchtest, einer der Hörerin, was ihr gut tun würde rund um das Essen, um emotionales Essen, was könnte das sein?
Einfach nicht mehr so streng zu sich
Ja,
selbst
schön.
sein. Ich glaube, das ist wirklich,
Den Druck einfach
ja, das ist wirklich die
rausnehmen.
Lösung. Wenn wir, ja, dieses, ich bin nicht diszipliniert genug, ich habe wieder versagt, all diese Gedanken wirklich, dass wir anfangen, liebevoller mit uns zu sprechen, umgänglicher mit uns zu sein, einfach, ne, auch zu sehen, ne, wie, also so wie wir mit uns selbst sprechen, sprechen wir mit den, würde ich mal behaupten, wenigsten Menschen, ne, so respektlos teilweise und so streng. Auch immer mit diesem strengen Finger. Und wenn wir einfach aufhören, so streng zu sein und einfach ein bisschen wohlwollender und auch ein Mitgefühl, ne? Weil wie gesagt, das ist ja eine Kompensationsstrategie und das haben wir ja nicht bewusst entwickelt, sondern in irgendeinem Zeitpunkt hat das Essen ja tatsächlich mal uns geholfen. Ja, sonst hätten wir es nicht gemacht. Und jeder Mensch, das vielleicht auch noch zum Schluss so, da sich ja auch viele verurteilen und das ja auch in der Gesellschaft, ne, da zeigen halt die Leute gerne mit dem Finger, oh, die ist übergewichtig, die ist undiszipliniert oder faul oder ne, ganz schrecklich, ne? Und dass jeder Mensch hat ungesunde Kompensationsstrategien, ne? Der eine isst, der nächste raucht, der nächste trinkt, der andere ist ein Workaholic. Der nächste macht übertrieben Sport. Ne? Wir haben alle, ne? Nur manche sind halt eben gesellschaftlich gesehen einfach unfairerweise, ja, werden die anders stigmatisiert. So. Und das heißt aber nicht, dass irgendwie jetzt jemand, der zu emotionalem Essen neigt, schwächer ist als irgendein anderer Mensch, weil wir haben alle unsere Schwächen. Ne? Und da vielleicht auch einfach eben mitfühlender auf sich selbst zu schauen und zu sagen, okay, ne, das ist einfach eine Kompensationsstrategie und ich darf jetzt mich selbst so wichtig nehmen, mal dahinter zu gucken, bräuchte ich vielleicht gar keine Kompensation mehr, weil ich besser auf mich achte. Und das fängt eben damit an, dass wir aufhören, uns so gemein und streng mit uns zu
Absolut.
reden.
Ich habe begonnen, weiß ich nicht, vor 1, 2 Jahren, mich bei mir selbst zu entschuldigen, wenn ich mich schimpfe. Da haben
Oh, wie
schon einige
schön.
lachen müssen, wenn ich dann sage, Entschuldigung, Sabine, ja. Und das ist einfach auch so eine Selbstachtung einfach, ja, weil ich will nicht beschimpft werden. Ja.
Ja, total.
Julia. Ich habe auch eine Playlist, die Frauen Power geben soll. Und ihr, wenn es mal nicht so gut läuft, dass sie sich vielleicht einfach die Playlist anhören und wieder in ihre Kraft kommen. Magst du uns einen Song verraten, der für dich steht, für Power, Kraft und Fun?
Ja, voll die schöne Idee, finde ich das mit der
Ja.
Playlist. Mega. Also ich bin schon seit 30 Jahren totaler
Ja.
Reggae-Fan. Und da gibt es einen Künstler, der heißt Chronix und ein Lied, das heißt Smile.
Okay.
Und ich
Kenne
glaube,
ich
das macht
nicht.
einfach total. Ja, das habe ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, ihr kennt jetzt fast niemand, weil es so ein bisschen eine Randmusik mittlerweile leider ist. Aber ich bin mir sicher, dass die Hörer gute Laune
Sehr fein.
bekommen, wenn sie
Ja,
den
danke dir
Song hören, wenn du den
dafür. Bin ich gleich
verlinkst.
neugierig, werde ich dann sofort
Ja.
reinhören. Ja, Julia, danke dir für das wirklich so schöne Gespräch und auch für deine Zeit, dass du dir die genommen hast für diesen Podcast, für die Hörerinnen und für deine wertvolle Expertise. War wirklich total schön, mit dir zu plaudern.
Danke, Sabine. Hat mir auch sehr große Freude bereitet. Danke nochmal für die
Sehr, sehr
Einladung.
gerne. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat oder inspiriert hat, bitte teilt sie gerne mit einer Frau, der das vielleicht gerade gut tun könnte. Und es war schön, dass ihr da wart. Danke dafür fürs Zuhören. Vertraut auf eure innere Kraft. Seid lieb zu euch selbst. Und ja, du weißt, du bist genau richtig. und du kannst es. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.